Ja, vielen herzlichen Dank, Roland. Also nochmal, auch wenn ich meinen Vorredner ebenso schikaniert habe, wir arbeiten mit den Neurochirurgen hervorragend zusammen, kann ich gleich vorne weg sagen. Und er hat auch zwischendurch etwas gesagt, der Gewebs-PO2 ist bei dem Transport angestiegen, weil einer den FiO2 hochgedreht hat. Das ist eigentlich trivial, ist aber sozusagen quasi die Steilvorlage, warum ich jetzt hier stehe. Warum könnte man das überhaupt machen? Ich weiß, die Regie hat gesagt, ich soll das etwas anders machen, aber ich möchte sehen, was ich tue. Vor einigen Jahren ist diese Arbeit publiziert worden. Da hat man Patienten nach Schädel-Hirntrauma untersucht bezüglich des zerebralen Blutflusses, des Blutvolumens, der Stoffwechsels und der Sauerstoffextraktion. Und man hat sogenannte Patienten mit ischämischen Bezirken im Gehirn verglichen mit denen, die hypoxische hatten. Und man sieht, das Pattern ist unterschiedlich, aber das Schmerzliche daran war, dass die hypoxischen und ischämischen Areale nicht deckungsgleich waren. Bei Patienten, die a priori adäquat sozusagen reanimiert worden sind bezüglich Systemparametern. Das ist also erstmal ein Problem. Was kann ich jetzt mit dem arteriellen PO2 überhaupt jonglieren? Was kriege ich damit raus? Was steht in den Guidelines drin? Das ist eine noch gar nicht so fürchterlich alte Arbeit zu diesem Thema. Wie gehe ich mit Patienten ventilatorisch um bezüglich der Respiratoreinstellungen? Und da steht drin, der PO2 arteriell sollte größer als 75 sein. Und für alles gilt eigentlich im Prinzip no oder bestenfalls wenig Evidenz. Und das ganz Neue, da steht drin, soll man überhaupt einen spezifischen Wert anstreben? Das heißt, bei Patienten, die keinen intrakraniellen Druckanstieg haben, ist mein Ziel für den arteriellen PO2 80 bis 120. Und bei denen, die auch einen haben, ist es auch 80 bis 120. Was machen Sie denn draußen, wenn Sie jetzt Ihren Patienten haben? Der Hausmann, ich sehe ihn gerade nicht. Was würde der antitrieren? 80, 90, 120? Würde der 150 tolerieren? Oder was würden Sie denn machen? Ja? Okay, um 120. Okay. Unter 120, ja? Also 119 oder 100? Und das ist die sozusagen die Kommentare dazu. Ne? Contradictory, low quality evidence, no evidence. Finde ich ganz toll. So, wenn ich das jetzt mache und unter 120 halte, da könnte ich ja zwischen 100 und 120 sein, das wird auf jeden Fall einen supraphysiologischen FiO2 erzwingen. Das ist schon lange in der Diskussion. Hier gibt es also einige Dinge, die das sozusagen positiv bewerten, ist auch schon 15 Jahre her, wie ich zugeben muss, aber auch da hat man schon an die Mitochondrien gedacht, an den Krebszyklus und Michael hatte eben gesagt, Input ist Sauerstoff, also ist eine gute Idee. Dazu gibt es auch ein paar relativ kleine Untersuchungen bei Patienten. Eine hat dazu beschrieben, dass das Mikrodialyse-Laktat diese Arbeit hier unter einer Hyperoxie-Exposition günstig beeinflusste. Die andere hat gesagt, nö, da war überhaupt nichts. Die Ausgangswerte bei den Patienten waren relativ gut vergleichbar. Man hat den FiO2 so richtig hochgetrieben. Und was ist der Unterschied? Die Expositionsdauer war unterschiedlich und der Zeitpunkt ist einmal relativ wenig gut spezifiziert worden und einmal, zwischen so gut 20 und 60 Stunden nach dem Insult. Und es gibt einen großen Intensivmediziner in Brüssel, der hat ein eigenes Journal. Und in diesem Journal waren innerhalb von 10 Monaten völlig kontradiktäre Kommentare zu dem Thema, ob ich einen hyperoxämischen Wert anstreben soll und erst recht die Frage, welchen. Na gut, Was gibt es an experimentellen Daten? Ich mache viele Experimente, gebe ich offen zu, also gucke ich mir das auch mal an. Hier hat Pat Kochanek Mäuse einem Schädelhirntrauma und einem hämorrhagischen Schock unterzogen. Das ist technisch gesehen eine echte Herausforderung. Und die hat die entweder mit reinem Sauerstoff oder der hat die reinen Sauerstoff atmen lassen oder eben Luft, was ja auch eine ganz ungewöhnliche Spannweite ist. Und man sieht, die mit dem reinen Sauerstoff haben einen höheren Perfusionsdruck, die haben weniger Flüssigkeit gebraucht. Natürlich haben die auch einen höheren Gewebe-PO2 gehabt, welche Überraschung. Aber vor allem, die hatten weniger neuronale Schäden. Und die Autoren tun sich in dieser Arbeit extrem schwer, weil die haben offenbar was anderes als Resultat haben wollen. Die schreiben nämlich, der oxidative Stress ist bei den hyperoxischen Tieren erhöht gewesen. Jetzt sage ich mal was ganz Banales, mir ist mit Verlaub ziemlich egal, ob der oxidative Stress ein bisschen höher ist, wenn die Zellen überlebt haben. Ich will ja nicht tote Neurone haben, sondern am Ende lebende. Aber da winden die sich so rum. Jetzt gibt es ein großes Problem, die Maus ist ein ganz schlechtes Modell für das menschliche Gehirn, weil das ist das lysencephale Gehirn einer Maus, das ist das größenreduzierte Gehirn eines zum Beispiel Menschen und man sieht, die anatomische Verteilung ist ganz anders und wenn ich jetzt eine Blutung auslöse, dann wird sie sich ganz anders auswirken. Das hat noch einen weiteren Grund, das Tentorium bei der Maus ist sehr beweglich, das heißt eine Maus kann quasi nicht einklemmen, wenn man es nicht ganz schlimm macht, während, das weiß jeder aus der klinischen Praxis, ein Patient sehr wohl einklemmen kann. Und dieses Problem haben wir versucht auch selber anzugehen. Wir haben ein Langzeitintensivmodell des akuten subduralen Hämatoms entwickelt. Die Frage nach den wie viel Kathetern, die der Roland eben gestellt hat, sind leider nur zwei, wie ich ehrlicherweise zugeben muss, die da eingebracht werden. Das ist die Hämorrhagie dazu und das Ganze läuft über zwei Tage nach dem Auslösung des akuten subduralen Hämatoms und dann haben wir nichts anderes gemacht, als in den ersten 24 Stunden den arteriellen PO2 auf entweder das berühmte Fenster hier einzustellen oder auf 200 bis 250. Warum gerade 200 bis 250? Das hängt mit diesen retrospektiven Daten aus einer, also es ist eine Post-Hoc-Analyse aus einem RCT zusammen und da sieht man, das beste Outcome im Sinne der neurologischen Funktion hatten die Patienten, die ein Fenster zwischen 150 und 250 hatten. Und dann haben wir gedacht, gut, das machen wir auch. Was ist rausgekommen? Das gibt es noch nicht als Daten, weil das Projekt ist gerade vorige Woche erst abgeschlossen worden. Man sieht, dass die mit dem höheren PO2-Target natürlich auch tatsächlich höhere PO2s haben. Das ist jetzt nicht so fürchterlich überraschend. Für die in den intrakraniellen Druck und den zerebralen Perfusionsdruck gab es keinen nennenswerten Unterschied. Natürlich hatten die mit dem höheren PO2 in der Arterie auch einen höheren Gewebs-PO2. Und auf den ersten Blick sieht man, wir haben tatsächlich einen Glasgow Coma Score bei diesen Schweinen eingesetzt. Die sprechen natürlich nicht so viel, wie man ehrlicherweise zugeben muss, aber es gibt in der Veterinärmedizin dafür Möglichkeiten. Da sieht man keinen großen Unterschied. Dieses Phänomen nach hinten hier kommt einfach darin, dass in der Kontrollgruppen-PO2-Gruppe wesentlich mehr Tiere gestorben sind. Und die sind natürlich nicht mehr hinten in die neurologische Evaluierung eingegangen. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Was gibt es denn an klinischen Daten, an Meta-Analysen? Meta-Analysen sind ja sehr populär heutzutage und ich habe einfach eine mal mitgebracht, 25 Randomized Controlled Trials, da ging es um alles, 16.000 Patienten und da sieht man hier in diesem Fenster, das angestrebte Ziel unter 120, wo immer das jetzt mal sein mag, ist für das Outcome besser. Klugerweise hat diese Meta-Analyse alle diese Patienten, die es da gibt, nicht mit einbezogen. Sehr hilfreich. Hirnschädigung ist nicht gleich Hirnschädigung, das weiß jeder. Was gibt es denn zum Apoplex? Zum Apoplex ohne Beatmung, also einfach der Anführungsstrichen banale Apoplex-Patient, der profitiert offenbar von einer supplementierten Sauerstoffgabe nicht, es sei denn, er ist hypoxämisch von vornherein. Das ist vor ein paar Jahren publiziert worden, 8000 Patienten waren das, die haben drei unterschiedliche Interventionsmuster gehabt und man sieht im Großen und Ganzen, es passiert überhaupt nichts. Wenn man sich jetzt auf die beschränkt, die beatmet werden mussten, das ist Paul Young ist der neuseeländische Epidemiologe, der sich viel mit solchen Fragen auseinandersetzt. Der hat die PO2-Werte, die bei diesen beatmeten Patienten immerhin über 9 Jahre beobachtet, nachgedrückt, in Dezilen aufgeteilt. Und man sieht, es war bis auf den hypoxämischen Bereich im Großen und Ganzen ziemlich egal. Selbst dieses extreme Beispiel ganz am Ende, kurioserweise keinen outcome-relevanten Assoziation entdeckt. Nichtsdestoweniger gibt es dazu Daten. Hier wieder mal eine retrospektive Untersuchung. Hier wurde der maximale PO2 in den ersten 24 Stunden der Beatmungsphase auf der Intensivstation als Zielparameter genommen. Und Normoxie und Hyperoxie und Hypoxämie wurden ganz kurios definiert. Denn eine Hyperoxie wurde erst definiert bei einem arteriellen PO2 oberhalb von 300. Ich erinnere mal gerade an das, was wir gerade gesagt haben. Ich versuche 120 einzugrenzen. Was passiert denn zwischen 120 und 299? Und man sieht, die hyperoxischen Patienten sind genauso viel gestorben wie die hypoxischen. Aber hier ist das Fenster natürlich extrem groß in der Mitte. Und die Patienten, die da als Stroke etikettiert worden, hatten nur in einem Fünftel tatsächlich einen Apoplex. Die meisten hatten was ganz anderes, eine Subarachnoidalblutung oder eine intrakranielle Blutung. Deswegen komme ich zur Subarachnoidalblutung. Ich danke für den Vorredner, der mir nochmal eine Steilvorlage mehr gegeben hat. Das ist das Problem. Warum sollte ich, wenn ich eine Situation habe, in der ich Vasospasmen, Minderperfusionen im weiteren Verlauf befürchte, ein Medikament geben, und ich behaupte jetzt in dem Fall, Sauerstoff ist ein Medikament, das ein Vasokonstriktor und zwar präferenziell in der koronaren und in der zerebralen Zirkulation geht. Das erschließt sich mir nicht, warum ich das, was ich verhindern will, durch ein Medikament machen will, dass das ganz besonders gut gerne macht. Und das sieht man hier auch sehr schön. Beatmete Patienten mit einer Subarachnoidalblutung, hier wurde die bis über 2 Wochen sozusagen das Area under the curve, der PO2-Last berechnet. Und je höher das war, desto mehr Vasospasmen, Spätischämien haben diese Patienten gehabt. Leider ist nichts so einfach, wie man das auf den ersten Blick meint. Die Arbeitsgruppe von Markus Griffers in Helsinki hat sowas Ähnliches auch gemacht. Nur beatmete Patienten mit Aneurysma. 24 Stunden Zeitintegral des PO2s, nicht über die ganze Zeit, aber über den ersten Tag. Und dann das 3 Monate Outcome. Und man sieht leider, dass zwar in der primären Analyse ein Effekt zu erkennen war, aber eine multivariate Analyse hat überhaupt keine Assoziation zwischen der PO2-Last, wenn ich das so formulieren darf, und dem Outcome gesehen. Kommen wir zum Schädel-Hirn-Trauma. Ja, wenn ich jetzt ein Fan der hohen PO2 wäre, dann würde ich Ihnen nur das zeigen. Gucken Sie mal hier, PO2 größer 250 versus alles kleiner als 250 und aufdifferenziertes Outcome in dieser Untersuchung. Je höher der PO2 ist, desto besser. Wenn ich ein Fan der maximalen scharfen PO2-Begrenzung wäre, dann würde ich Ihnen das hier zeigen. Das ist genau das Gegenteil. Größenordnung der Patientenuntersuchung, Datum der Publikation, alles durchaus vergleichbar. Interessanterweise war die Normoxie bis 300 mm Hg für den arteriellen PO2 berechnet, was ich ein sehr verwegenes physiologisches Konzept finde, aber immerhin. So, neuerdings gibt es auch ein paar Arbeiten. Diese Arbeit wird an vielen Stellen zitiert, weil sie nämlich zeigt, die haben einfach 6 Stunden lang die Patienten, die alle beatmet waren, mit entweder 80% oder 50% Sauerstoff beatmet und haben dann hinterher geguckt, was der Outcome-Score war. Und da sieht man tatsächlich, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber die Patienten, die in diesen 6-Stunden-Fenster eine Hyperoxie hatten, denen ging es nach einem halben Jahr besser. Finde ich verblüffend, dass dieses kurze Fenster sowas auslösen kann. Aber die haben gut gesucht, dass man möglichst keine Kranken nimmt. Und kurioserweise sagen die auch überhaupt nicht, was die für PO2-Werte tatsächlich gehabt haben. Die haben nämlich nur den FiO2 variiert, aber nicht gesagt, was unten rausgekommen ist. Und schon gleich gar nicht, was im Gewebe PO2 rausgekommen ist. Hier gibt es eine große Untersuchung an die 500 Patienten mit Polytrauma, von denen haben so grosso modo die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, auch ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Und dann hat man so ähnliche Dinge angeguckt und man sieht hier Outcome bezüglich des PO2s völlig identisch und das gleiche gilt für die TBI-Patienten auch. Der Markus Griffers hat was anderes gemacht, es war eine kleinere Gruppe, 62 Patienten, randomisiert, prospektiv, bis zu 14 Tage lang entweder mit 40% oder mit 70% FiO2 behandelt. Natürlich, die Gruppe mit dem hohen FiO2 hat einen höheren PO2. Das ist jetzt nicht so etwas, was einen so fürchterlich überrascht. Beim CO2 war es eigentlich auch nicht so, dass man da gesehen hat, warum gibt es da eine Assoziation. Und dann haben die einen Haufen von oxidativen Stress, nitrosativen Stress, Inflammations, Zytokin und weiß der Henker, was für Parameter bestimmt. Ich habe Ihnen hier ein paar mitgebracht. Fazit, überhaupt kein Unterschied. Und ja, was machen wir denn jetzt? Und der Herr Rossmann hat eben schon an einer Stelle die Roxvolt-Gruppe mit ins Spiel gebracht. Die machen einen Schritt für den Sauerstoff, der wirklich eine Herausforderung darstellt. Nämlich nicht nur normobare Hyperoxie, sondern hyperbare Hyperoxie. Ich weiß nicht, ob Kollegen aus Graz hier sind, die Druckkammer in Graz dafür verwenden können. Was die gesehen haben, ist ein ganz interessantes Phänomen. Wenn ich eine Gruppe von Patienten mit schwerem Schädel-Hirntrauma eine Standardtherapie aussetze, eine normobare Hyperoxie mache und eine hyperbare Hyperoxie, dann zeigen die, dass die normobare Hyperoxie während dieser Expositionsphase einen höheren PO2 im Gewebe haben. Kurioserweise bei der hyperbaren Hyperoxie bleibt dieser erhöhte PO2 im Gewebe bestehen. Das kann jetzt sein, weil der Sauerstoff nicht mehr utilisiert wird, das wäre sehr schmerzlich. Oder aus irgendwelchen Gründen wird der Stoffwechsel runtergefahren. Und Herr Hossmann hat ja die Mikrodialyse gezeigt. Diese Patienten hatten tatsächlich einen dramatischen Abfall des LP-Ratios. Die haben einen ICP-Effekt gehabt, der auf den Sauerstoff-Vasokonstriktor-Effekt zurückging. Und der LP-Ratio-Effekt ist im Wesentlichen durch einen Abfall auf der Laktatseite begründet gewesen. Und zu guter Letzt, es war sogar ein Langzeit-Outcome-Gewinn zu sehen. Ob das nun funktioniert oder nicht, soll in diesem RCT ausprobiert werden. Ich habe gestern extra nochmal bei Clinical Trials nachgeguckt, da steht so ganz kryptisch Recruiting. Ja, was kann ich Ihnen jetzt noch als Take-Home-Message geben? Ich habe Ihnen gesagt, man kann das machen und immer ist kein Effekt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Denn für jeden Effekt, wie ich den PO2, den arteriellen PO2 und damit den Gewebe-PO2 in aller Regel erhöhen kann, das sind günstige Effekte, das ist diese grüne Seite, kann ich auf der roten Seite einen negativen Effekt haben. Warum ist das so? Wenn ich den FiO2 erhöhe, werde ich den PO2 in aller Regel auch erhöhen. Es sei denn, ich habe ein so schweres ARDS, dass nichts mehr hinterherkommt. Und dann habe ich eine Gewebe-Hyperoxie, hoffe ich. Oder Normoxie angehen. Das führt aber zwangsläufig zu einer erhöhten Radikalproduktion. Das ist banale Biochemie. Und für die hirnzentrierten Patientenversorgung bedeutet das, ich kann zum einen ein Problem bekommen einer Vasokonstriktion, die vor allem auf eine Reduktion der NO-Verfügbarkeit zurückgeht und ich habe unter Umständen eine Entkopplung des mitochondrialen Stoffwechsels. Ob das gut ist oder schlecht, diese Entkopplung, ist wieder eine ganz andere Frage. Ich könnte ja auch sagen, die Entkopplung führt dazu, dass ich eine Art Winterschlaf auslöse. Aber das weiß eben halt zurzeit keiner. Und deswegen bleibt mir, Ihnen nur das mitzugeben, was eigentlich ein trivialer, aber für Sie jetzt nicht hilfreiche Aussage ist. Naja, wenn ich den PO2 manipuliere im Sinne einer Hyperoxämie, dann habe ich vermutlich ein ganz enges therapeutisches Fenster Und ich kann ein sehr großes Problem haben mit Schadenseiten. Aber was ich tue, weiß ich nicht so recht. Und deswegen gehe ich mal in meine Zeit, als ich Abitur gemacht habe, da hat die Gruppe The Sweet was über Sauerstoff gemacht. Eigentlich war deren Ziel nicht die Beschreibung von Sauerstoff, aber ich fand das, love is like oxygen. You get too much, you get too high, not enough and you're gonna die. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus